Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und in der kommenden knappen halben Stunde diesen Themen. Wie finde ich meine Mitte? In der Mitte der Ferien geht es um die Frage, warum wir gern in der Mitte sind und wie wir sie finden. Außerdem singen wir ein Lob des Mittelmaßes. Wir berichten von der Ministrantenwallfahrt nach Rom zum Mittelpunkt der katholischen Welt. Und wir lernen einen 17-Jährigen kennen, der Glockentöne sammelt, vom Mittagsläuten bis zum Festgeläut. Alle 4 Jahre gibt es eine Ministrantenwallfahrt nach Rom. 35.000 Messdienerinnen und Messdiener sind dazu in der vergangenen Woche in Rom gewesen. Sie stellen das bei weitem größte Kontingent der Teilnehmer, die der Papst auf dem Petersplatz bei einer Audienz dann begrüßen konnte. Gottesdienste, Austauschrunden, Sehenswürdigkeiten, der Kampf mit der Hitze, all das macht diese Tage für viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unvergesslich, wie Anna Giordano erkundete.
Die Sonne brennt vom Himmel, nach und nach füllen sich die Sitzplätze auf dem Petersplatz. Viele Ministrantinnen und Ministranten tragen Strohhüte und Sonnenbrillen, andere haben Regenschirme mitgebracht und aufgespannt. In der Mitte der Piazza stehen Margarete und Luis vor einer riesigen Palette Wasserflaschen, die sie verteilen.
Hervorragend, danke schön.
Jeder der 50.000 Pilger darf eine Flasche bekommen, erklärt Luis.
Es gibt zwar hier 4 Brunnen, aber wenn man sich die anguckt, da stehen auch die ganze Zeit Leute davor. Ich glaube, da steht man inzwischen auch seine gute 20 Minuten an, um irgendwas zu bekommen. Und deshalb sind zumindest der halbe Liter, den man bekommt, noch was wert.
Luis kommt aus dem Bistum Trier, ist 19 Jahre alt und schon 11 Jahre lang Ministrant. Was ihn dabei hält, die tolle Gemeinschaft, sagt er.
Ich habe damals dann mit Freunden gemacht und wir hatten nach der Kommunion dann gemerkt, dass das mit der Kirche doch passt und dadurch ist man da dazugekommen.
Ganz ähnlich sieht das Alex aus dem Bistum Freiburg.
Und beim Ministrieren kommt man auch so ein bisschen runter von dem Alltag und dem Stress, von der Schule auch.
3, 2, 1, go! Papa Francesco!
Okay, der Papst kommt jetzt an auf den Petersplatz.
Papa Francesco!
Dann wird Papst Franziskus im Papamobil auf den Platz gefahren. Er hat für dieses Ereignis extra seine Sommerpause unterbrochen.
Francis! He's coming!
Der Papst fährt über den gesamten Platz bis nach ganz hinten und wieder zurück, grüßt, winkt, segnet die jungen Leute. Und er versucht darauf einzugehen, dass der größte Teil von ihnen aus Deutschland kommt.
Buonasera, guten Abend.
With you, mit dir. Diese Worte aus dem Buch Jesaja sind das Motto dieser Ministrantenwallfahrt. Franziskus legt sie in seiner kurzen Predigt aus.
E quando riceviamo la Santa Comunione.
Wenn wir die heilige Kommunion empfangen, können wir erfahren, dass Jesus geistlich und körperlich mit uns ist. Er sagt zu dir, ich bin mit dir. Aber nicht mit Worten, sondern in jener Tat, in jenem Zeichen der Liebe, das die Eucharistie ist. Und dann, so der Papst weiter, könne jeder Gott auch antworten, nicht mit Worten, aber mit dem Herzen. Seine Ansprache beendet er auf Deutsch.
Danke, liebe junge Freunde, und einen guten Weg zusammen mit Jesus. Danke, vielen Dank.
Trotz der teils abstrakten Predigt, trotz der Hitze, trotz der langen Busfahrt, die viele der Ministrantinnen und Ministranten hinter sich haben, die meisten von ihnen sind nach der Begegnung mit dem Papst begeistert.
Es waren so viele verschiedene Gefühle und vor allem ist der Papst, er war wirklich richtig nah bei uns und sogar direkt vor uns und das war schon ein beschreibliches Gefühl.
Schon ein bisschen komisch, also man kennt ihn ja nur so von Videos. Ja. Wir haben uns dann extra auf unsere Schultern gegenseitig gesetzt, dass wir ihn sehen können, aber gesehen hat er uns jetzt an sich nicht, also...
Nee, keine Ahnung.
Also es war sehr aufregend, der Papst ist tatsächlich recht nah an uns vorbeigefahren, die Stimmung war super, also ich fand es sehr schön, ich war das erste Mal jetzt in Rom und es war echt ein Erlebnis. Ich glaube, das werde ich für die Ewigkeit behalten.
Der Papst, die Hitze und noch viel mehr. Eindrücke von der Ministrantenwallfahrt nach Rom. Wer in seelischer Not ist, der findet rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge geschulte Zuhörerinnen und Zuhörer für seine Probleme. Da sich die Kommunikation aber immer mehr auf das Digitale verlegt, haben sich eine Reihe von Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden zum Chat-Seelsorger ausbilden lassen. Was die Aufgabe bedeutet, hat Birgitta Söhling für uns erkundet.
Nicole Muntermann sitzt am PC und chattet.
Oft startet es mit einem Hallo. Das erwidere ich dann gerne, auch mit einem Hallo, damit das Gegenüber weiß, wir starten, das ist jemand am anderen Ende.
Jemand, der einfühlsam mitliest, der ermutigt und dabei hilft, schwierige Lebenssituationen zu klären. Seit 4 Jahren engagiert sich Nicole Muntermann ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden, neuerdings auch im Chat.
Die Zielgruppe ist sehr jung, jetzt in den Erfahrungen, die ich machen konnte. Es geht oft um wirklich ernsthafte Krisen, ist mein Eindruck. Also die Suizidalität ist ganz groß, Selbstverletzungen sind Themen.
Bei der Telefonseelsorge kann man Tag und Nacht sein Herz ausschütten, anonym und kostenlos. Der Chat ist ein weiterer Kanal dafür, Menschen in einer Krise nahe zu sein. Die Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden hat 9 erfahrene Seelsorger in einem Pilotkurs dafür geschult. Vor allem junge Menschen suchen Online-Hilfe, erzählt Pfarrer Thomas Walter vom Leitungsteam.
Wir haben festgestellt jetzt in den ersten Monaten, dass vor allen Dingen die Zielgruppe 10 bis 25 sehr stark im Chat vertreten ist.
Denn trotz ihrer Jugend schleppen manche schon ganz schöne Päckchen mit sich herum. Auch eine Folge der Pandemie, sagt Pfarrer Walter.
Nämlich, dass es Beziehungsabbrüche gegeben hat. Wie kann ich diese Beziehungsebenen wiederherstellen und in den Kontakt mit meinen Freunden, Freundinnen kommen, mit anderen Menschen kommen? Wie kann ich das wieder aufbauen, was quasi durch die Pandemie zerstört worden ist? Also das merken wir schon, die Sehnsucht danach, nach Nähe und Beziehung.
Einsamkeit und Depression sind häufige Themen, bis hin zu Selbstmordgedanken. Die Hilfenetze sind überlastet. Auf einen Termin beim Psychotherapeuten muss man lange warten. Der Chat bietet eine schnelle Krisenintervention. Nicole Muntermann nimmt sich neben ihrem Beruf dafür Zeit. 3 Schichten übernimmt sie pro Monat.
Also ich denke schon, dass viele von den Ratsuchenden, die sich über den Chat melden, nicht anrufen würden. Wenn dieser Kanal der bessere ist im Vergleich zum Telefon, dann halte ich das für unbedingt eine sinnvolle Ergänzung.
Online-Hilfe. Die Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden beteiligt sich am bundesweiten Projekt Chat-Seelsorge. Leon Schutt aus Wölfersheim ist erst 17 Jahre alt und er hat ein ausgefallenes Hobby. Er klettert nämlich auf Kirchtürme, nimmt das Glockenläuten auf und lädt die Videos auf YouTube. Mein Kollege Alexander Gottschalk ist mitgeklettert auf den Kirchturm im Ortsteil Mellbach.
Rechts geht es an der Empore hinauf, dann direkt hinter der Orgel durch eine Tür und schon steht Leon Schutt im Turm der evangelischen Kirche in Wölfersheim-Mellbach. Von hier aus trennen ihn noch 4 schmale, etwas verwitterte Holztreppen von seinem endgültigen Ziel, den 3 Friedensglocken.
Das ist eigentlich so ein, kann man sagen, Standardgeläut. Die Tonfolge ist auch ganz Standard. G1, B1 und C2, aber ich höre mir das Motiv trotzdem gerne an.
Der Kirchturm hier in seiner Heimat Mellbach, das war der erste vor ziemlich genau 3 Jahren. Seitdem ist Leon auf etwa 20 Kirchtürme in der Wetterau raufgestiegen und hat dort die Glockengeläute dokumentiert, wie der 17-Jährige es selbst nennt. Die Ergebnisse kann man sich auf YouTube ansehen. Sein Kanal Kirchenglocken Hessen hat etwa 540 Abonnenten. Auch die Mellbacher Küsterin Ingrid Marloff-Kunkel ist Fan seiner Arbeit.
Das hat man ja selten, dass Kinder in die Kirche wollen und die Glocke angucken wollen. Und ich freue mich auch immer, wenn er sonntags zum Gottesdienst kommt. Er läutet dann auch für mich und stellt dann schon mal die Glocke ein. Also super.
Leon selbst sagt, Religion spielt für sein Hobby eher eine kleine Rolle. Die Technik und die Geschichte der Glocken, das ist das, was ihn eigentlich fasziniert.
Jede Anlage ist anders da. Es ist halt einfach immer ein neues Erlebnis, wenn man auch mal zu größeren Geläuten kommt. Da bebt auch mal gerne der ganze Glockenstuhl oder auch unten bei den ganz tiefen Glocken auch mal der ganze Platz, wenn die läuten, weil die so eine Kraft haben.
Oben im Turm spielt natürlich Sicherheit eine wichtige Rolle. Mit einem Scheinwerfer leuchtet Leon erstmal die dunklen Ecken aus. Er zieht sich die gelben Ohrschützer über den Kopf, baut dann sein Tongerät auf und holt die Kamera aus dem Rucksack. Dann quetscht er sich ganz in die Ecke des Turms an einen Holzbalken. Als Vorsichtsmaßnahme sozusagen, auch wenn er vor den schwingenden Glocken eigentlich schon längst keine Angst mehr hat. Musik. 5 Minuten später ist die Aufnahme im Kasten. Und zufrieden?
Ja, also richtig sehen werde ich es natürlich erst an meinem PC zu Hause, ob alles gut geklappt hat, aber ich bin guter Dinge, dass die Aufnahme gut geworden ist.
Und selbst wenn nicht, aufhalten dürfte Leon das kaum. Er träumt davon, möglichst alle Kirchtürme in Hessen einmal zu beklettern und ihr Glockengeläut seiner Sammlung hinzuzufügen.
Ab auf den Kirchturm. Ein 17-Jähriger sammelt Kirchenglockentöne.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Wir haben die Mitte der hessischen Ferien. 3 Wochen sind vorbei, 3 Wochen kommen noch. Und die Mitte hat ja etwas. Sie fasziniert uns. Wir möchten gern in der Mitte sein, vielleicht sogar im Mittelpunkt stehen. Die Mitte ist, wo es sicher ist. Am Rand fühlt man sich einsam, in der Mitte daheim. Und in der Mitte der Ferien haben wir ja das schöne Empfinden. Wir haben schon was erlebt und es bleibt noch ein wenig Zeit, etwas weiteres Schönes zu erleben. Und das mit der Mitte gilt ja auch im weiteren Sinn. Wir sagen, ich möchte meine Mitte finden und das heißt dann, ich möchte irgendwie bei mir mehr zu Hause sein. Das ist mein kleines Sonntagsthema heute Morgen, die Faszination der Mitte. Annette Clara Unkelhäuser hilft Menschen dabei, die innere Mitte zu finden. Sie lebt in Weinheim in einer geistlichen Gemeinschaft. Sie bietet Seelsorge an und Kurse, wo sie Menschen auf dem inneren Weg zur Mitte, unterstützt durch Stille und Meditation, begleitet. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat mit ihr darüber gesprochen.
Frau Unkelhäuser, was bedeutet diese innere Mitte eigentlich?
Ja, ich glaube, man kann es am besten beschreiben mit einem inneren Ankerplatz, ja, dass wir in uns einen festen Punkt, einen stabilen Ort entdecken, wo wir immer wieder anlegen können, mit dem wir uns verbinden können und von dem aus wir immer wieder in unsere Aktivitäten gehen können. Also einen festen inneren Punkt.
Also das ist ja schon Dynamik, das ist nicht irgendwie so festgetackert, sondern wir legen an, wir bewegen uns wieder weg. Aber wenn man sich mal umschaut, es gibt ganz viele Ratgeber. Warum ist es offenbar so schwer, diese eigene Mitte zu finden?
Ja, mir fällt dazu das Labyrinth von Chartres ein. Das ist ja vielen auch bekannt. Und diese Reise nach innen vergleiche ich mal mit diesem Labyrinth, wo man so sieht, kann ein sehr kurvenreicher Weg sein, voller Überraschungen, manchmal auch unüberschaubar. Es ist ein unbekanntes Gelände. Wir müssen einfach weitergehen im Vertrauen, dass wir dann bei der Mitte ankommen. Also das zeigt mal so eine Herausforderung und dann kann es noch sein, dass wir den Eingang nicht finden, dass wir nicht wissen, wie können wir beginnen. Es braucht also ein Stück Mut, diese Reise zu sich selbst anzutreten, zumal wir dann auch oft mit sogenannten Fliehkräften zu tun haben, die uns immer wieder nach außen ziehen.
Ich will auf diesen Weg nochmal eingehen, aber vorab nochmal, Sie haben gerade das Wort unbekanntes Land gesagt. Wie spüren wir es denn, wenn wir ja nicht an der Mitte sind, die Mitte verloren haben?
Interessanterweise spüren wir uns dann irgendwie fremd, fremdbestimmt oder wir merken so ein Gefühl der Leere. Ein Unerfülltsein oder auch eine Rastlosigkeit, dass wir ständig auf der Suche sind nach Sinnerfüllung, nach Genährtsein. Und das Problem ist nicht, diese ganzen Symptome, nenne ich sie mal, so wahrzunehmen, sondern sie zu übersetzen. Dass wir nicht dann im Außen ständig versuchen, Schrauben zu drehen, um irgendwie die Symptome wegzukriegen, sondern wir sie als wichtige Signalgeber auffassen und die uns ermutigen, mal auf uns selbst mehr zu schauen, also diesen Weg zur inneren Mitte anzutreten.
Dann kommen wir mal dahin, Frau Dr. Unkelhäuser. Sie sind geistliche Begleiterin, Meditationslehrerin und Sie leben auch in einer christlichen Gemeinschaft. Hat für Sie diese Suche nach der eigenen Mitte auch etwas mit dem christlichen Glauben zu tun?
Also unbedingt, ja. Also mir fällt da so ein Wort von Jesus im Lukas-Evangelium ein, der sagt, das Himmelreich ist mitten in euch. Also mitten in uns ist ein Ort, ein himmlischer Ort, eine Perle, ein Schatz in uns selbst. Und es ist ja ein dickes Ausrufezeichen, wenn Jesus darauf hinweist und sagt, schaut nach innen, dort wartet etwas Kostbares auf euch. So dieser, ich sag mal, dieser Kern, die heilige Mitte, die in jedem Menschen angelegt ist. Und das finde ich ein wunderbares Wort von Jesus. Das Himmelreich ist mitten in euch.
Sie haben es beschrieben, dass der Weg zur eigenen Mitte nicht leicht ist. Manchmal findet man gar nicht so richtig den Eingang. Aber wenn wir so die eigene Mitte gefunden haben, wie fühlt sich das an?
Ich glaube, primär mal ist das Freude, die wir empfinden, wenn wir so im Fluss mit uns verbunden sind, weil wir dann das, was wir tun, was wir denken, wie wir im Leben unterwegs sind, fühlt sich dann echt an. Ja? Es ist gedeckt durch unsere ganze Person.
Das Projekt, in dem Sie leben und arbeiten, heißt Kontemplativ Dasein. Ist das für Sie auch so eine Umschreibung für die eigene Mitte finden?
Ja, weil Kontemplation heißt sowas wie Schauen, Ausschau halten. Und wir verstehen es als unsere Aufgabe, Menschen in Einzelgesprächen oder in unseren Kursen zu begleiten auf dieser Expedition, sage ich mal, ins eigene Innere. Und wir sind dabei oft sowas wie Reisebegleiter, die sozusagen durch ihre Erfahrungen mit diesem Terrain ja wichtige Wegweisungen geben können und den Menschen auch helfen, den Eingang zu finden und auf dem Weg zu bleiben.
Da ist ja die spannende Frage, wie finde ich die eigene Mitte? Wie können Sie Menschen begleiten? Gibt es da Übungen, Verhaltensweisen, vielleicht auch Gewohnheiten?
Ich glaube, wenn Menschen zu uns kommen, haben sie schon den Kompass mitgebracht. Ich glaube, es beginnt mit der Sehnsucht. Ja. Wir alle haben in uns so eine, ich nenne es mal eingepflanzte Sehnsucht, eine Art Ahnung und Wissen, dass es etwas in meinem Leben gibt, wofür es sich lohnt, eine Reise anzutreten. Das ist irgendwie drin und diese Sehnsucht ist ein Kompass. Und das ist auch das, was die Menschen zu uns führt. Die kommen erstmal mit einer Sehnsucht. Die haben gar nicht unbedingt genaue Vorstellungen und denken nicht nach über ihre Mitte, aber sie kommen mit der Sehnsucht und das ist oft das Eingangstor.
Wie finde ich meine Mitte? Das war ein Gespräch mit der Meditationslehrerin und Seelsorgerin Annette Clara Unkelhäuser. Mehr über sie und ihren Zugang zum Thema Mitte finden Sie auf ihrer Homepage unter dem Titel kontemplativdasein.de. Und jetzt lernen wir eine Frau kennen, die ihre Mitte gefunden hat. Anna Maria Lehnen. Sie ist eine der ganz wenigen Einsiedlerinnen in Deutschland und lebt in der Nähe von Osnabrück auf dem Land. Allein ist sie, aber nicht einsam, wie Michael Hollenbach erkundet hat.
Maria Anna Lehnen füttert ihre Ziegen, bevor sie in ihre kleine Klause geht. Ein altes Häuschen am Waldrand, ohne Nachbarschaft. Seit fast 30 Jahren lebt sie dort allein als Eremitin.
Eremit ist jemand, der sich versucht, auf Gott komplett einzulassen. Und zwar nicht in einer Gemeinschaft, sondern in einem armen und vor allen Dingen zurückgezogenen Leben.
Maria Anna Lehnen fährt sonntags zum Gottesdienst ins Dorf, geht ab und zu einkaufen und bekommt auch gelegentlich Besuch. Aber die meiste Zeit ist sie allein.
Im Winter kommen wirklich Wochen vor, wo ich keinen sehe. Und ich finde das nicht belastend, sondern für mich ist es sehr, sehr positiv. Hier ist es wirklich still und hier hört man auch nichts. Das ist wie ein Trichter, der immer wieder auf Gott hinführt.
Die Einsiedlerin besitzt keinen Fernseher, kein Radio.
Aber, und das gebe ich auch gerne zu, ab und zu gucke ich bei YouTube schon mal was.
Um ihren spartanischen Lebensunterhalt zu finanzieren, stellt sie Tauf- und Hochzeitskerzen her und schreibt religiöse Bücher. Aber vor allem geht es ihr um die Nähe zu Gott, um das tägliche Beten in ihrer kleinen Hauskapelle.
Manchmal klappt das, manchmal klappt es nicht. Es gibt auch Tage, wo das Gebet langweilig ist, wo das Gebet eine Pflicht ist, die ich zu verrichten habe, wo also keine Freude ist. Aber das sind normale Begleiterscheinungen eines intensiven geistlichen Lebens.
Erst mit 30 Jahren fand sie so richtig zum christlichen Glauben. Maria Anna Lehnen über die Zeit davor.
Ich habe ein normales Leben geführt mit vielen Beziehungen, mit viel Geld, mit vielen Reisen, mit viel Sport, mit vielen Partys. Und Gott war keine Option. Aber ich weiß, dass ich immer eine innere Suche hatte.
Trotz vieler Freunde habe sie sich damals oft einsam gefühlt. Heute sei das Alleinsein in ihrer Klause für sie nichts Negatives.
Für mich ist die Einsamkeit eigentlich immer positiv. Das bedeutet, die Stille, das Schweigen, die Kontaktreduzierung, die schafft ein ganz bestimmtes Umfeld, wo ich mit mir ganz massiv konfrontiert werde. Und das ist ein Weg zu einer tiefen Selbsterkenntnis, aber auch zu einer tiefen Gotteserkenntnis.
Und sie fühle in dieser Einsamkeit auch die Gegenwart Gottes, meint die Eremitin.
Es ist das Gefühl, als wären sie in einem dunklen Raum. Sie sehen nichts, sie hören nichts, aber sie spüren, da ist jemand. Meine innere Erfahrung ist, dass es einen Ort gibt in mir, an dem er wirklich gegenwärtig ist.
Und dann, so Maria Annalinen, fühle sie sich nicht einsam, auch wenn es draußen dunkel wird und sie allein in ihrer Klause am Waldrand sitzt.
Ein Besuch bei der Einsiedlerin Anna Maria Lehnen. Sie hat ihre Mitte gefunden. Sie hat übrigens die Weisheiten einer Einsiedlerin zuletzt in ihrem Buch mit dem Titel Fülle niedergelegt. Es ist im Bonifatius Verlag erschienen. Anna Maria Lehnen, Fülle. Mein kleiner Sonntagsschwerpunkt hier bei Himmel und Erde rund um die Faszination der Mitte, denn da wollen wir ja alle hin, im Mittelpunkt stehen, womöglich die eigene Mitte finden, aber eins wollen wir dann doch nicht, eben Mittelmaß sein. Nicht als Deutsche bei Olympia, nicht in der Freizeit, nicht im Job. Mittelmaß hat einen schlechten Klang. Mittelmäßig, das ist ja gerade mal eine 3-. Aber der Journalist und Autor Markus Reiter findet, dass es an der Zeit ist, ein Lob des Mittelmaßes zu singen. Und er hat deshalb ein Buch mit diesem Titel geschrieben. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat ihn dazu befragt.
Herr Reiter, was war denn für Sie der Anlass, so ein Buch zu schreiben, so ein Lob des Mittelmaßes? Gab es da was, was Sie angeregt oder vielleicht sogar aufgeregt hat?
Zunächst einmal bin ich als allerersten Anstoß auf eine Statistik gestoßen oder eigentlich eine Umfrage, der zufolge 9 von 10 deutschen Autofahrern glauben, dass sie überdurchschnittlich gut sind. Und das hat mich dann doch ein bisschen ins Nachdenken gebracht, denn das ist statistisch doch relativ schwierig. Das würde bedeuten, dass dann das letzte Zehntel so unglaublich schlecht Auto fahren muss, dass sie wahrscheinlich, wenn sie aus der Garage kommen, sofort am nächsten Zaunpfahl landen. Und das ist ja unwahrscheinlich. Das heißt also, offensichtlich überschätzen sich auch ganz viele Menschen in ihrer Leistungsfähigkeit. Und dann habe ich mich gefragt, warum wollen die eigentlich so super gute Autofahrer sein? Weil sie nicht mittelmäßig Auto fahren wollen. Aber eigentlich ist das doch genau das, was wir im Straßenverkehr ganz gut gebrauchen können. Wenn alle ganz gut, ganz ordentlich Auto fahren, dann wäre es gar nicht so schlimm um unseren Verkehr bestellt.
Das heißt, Sie wollen uns sagen, wir dürfen ruhig mal Mittelmaß sein?
Wir dürfen es nicht nur, wir sind es ja in aller Regel. Also wir sind nicht alle Edelfedern im Journalismus, wir sind nicht alle Spitzensportler und wir sind auch nicht alle in der absoluten Topspitze des jeweiligen Berufes, den wir ausüben, sondern in aller Regel sind wir aufgrund unserer genetischen, sonstigen Beschränkungen mittelmäßig oder im Mittelmaß, um es präziser zu sagen. Und das sollten wir uns nicht grämen, sondern sagen, okay, das ist doch ganz gut. Wenn wir uns anstrengen und dann trotzdem nur Mittelmaß erreichen, dann haben wir trotzdem nicht versagt.
Das heißt, wenn ich Sie so höre, dann sagen Sie, das ist auch etwas Entspannendes, wenn wir uns das eingestehen oder gönnen, eben einfach auch Mittelmaß sein zu wollen?
Dass wir es auf jeden Fall akzeptieren. Also ein ganz klassisches Beispiel zu nehmen, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel aus dem Sport, weil ich lange Zeit selber Marathon gelaufen bin. Jetzt heute ist der Marathon der Frauen, gestern war der Marathon der Männer. Das sind olympische Spitzenleistungen. Und dazwischen, also gestern Nacht, da ist der große Volkslauf. Und von diesem großen Volkslauf wird es vermutlich keinen einzigen geben, der irgendwie in diese Spitzenleistungen der Olympioniken reinreicht. Aber dass diese Leute sich alle unglaublich angestrengt haben, um nach 42 Kilometern ins Ziel zu kommen, das wird ja wohl niemand leugnen. Und einfach zu akzeptieren, ich bin jetzt nicht hier Olympiameister im Marathon, aber ich habe mich so angestrengt, dass ich ordentlich und vernünftig durchs Ziel gekommen bin. Das kann uns auch entspannen.
Das heißt, Sie wollen uns auch nicht so das faule Leben in der Hängematte einreden, also Ansporn und Leistung sich anstrengen tut schon auch gut?
Oh ja, also ich will deutlich unterscheiden zwischen Mittelmaß und, ich nenne das immer dann so, die gewollte Mittelmäßigkeit, also so ein Larifari, naja, das wird schon irgendwie, da muss ich mich nicht so anstrengen, sondern die Realität für uns ist ja fast immer, wir strengen uns an oder wir können uns anstrengen und erreichen dann ein Ziel und dieses Ziel ist aber nicht das Weltbeste oder das Landesbeste, sondern das Ziel ist eben Mittelmaß und die Anstrengung ist meines Erachtens viel wichtiger als welche Marke wir am Ende erreichen.
sagt Markus Reiter. Er ist freier Journalist und Publizist und Autor des Buches Lob des Mittelmaßes, warum wir nicht alle Elite sein müssen. Es ist schon 2011 erschienen im Ökom Verlag. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.